Okay, wir sind am Ende von Kapitel 1. Und ich weiß nicht, ob wir hier mit Malachi durchkommen, aber wenn wir es nicht schaffen, machen wir nächste Woche weiter. Ihr habt ja alle das Outline, richtig? Wir haben es ja gar nicht gedruckt diesmal, das Outline. Aber ihr habt ja das Outline vor euch.
Ja,
wo waren wir nochmal? An dem Punkt, wo der Herr die Priesterschaft getadelt hat. Und ich möchte einfach nochmal wiederholen für euch alle jetzt. Am Ende, das letzte Buch vom Alten Testament, spricht Gott speziell zu den Priestern. Und das zeigt, wie wichtig die Priesterschaft eigentlich ist. Es ist Gottes Plan. Und wir möchten hier in Kapitel 2 nachher reingehen. Aber ihr seht, es fängt hier an, dass die Priesterschaft korrupt geworden ist, gefallen ist. Und der Herr ist in einer gewissen Weise ärgerlich. Und denkt nicht, dass Gott ein Gott, kein Gericht kennt. Unser Gott ist ein gerechter Gott. Es gibt drei Sachen, die unseren Gott beschreiben. Eins, er ist gerecht. Und das ist ganz klar, er hasst Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit. Das ist besonders für die Priester. Die Priester können nicht ungerecht sein. Sie müssen gerecht und heilig sein. Deshalb sagt Petrus, er möchte eine heilige und königliche Priesterschaft. Heilig. Heiligkeit ist so wichtig für Gott, weil Gott ist heilig. Er ist nicht nur gerecht, er ist auch heilig. Und Kapitel 1 von Petrus, in Kapitel 2 redet er über die heilige Priesterschaft, aber in Kapitel 1 in Petrus sagt er, er hat geschrieben, Kapitel 1, seid heilig, denn ich bin heilig. Gott ist heilig. Und auch ganz am Anfang von 2. Mose, wo Gott seine Leute aus Ägypten rausführt, sagt er ihnen was? Er möchte eine heilige Nation haben. Eine Königschaft, ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation. Weil alle anderen Nationen sind unheilig. Du musst nicht weit gehen, um zu gucken. Genau hier in unserer Nachbarschaft. An die Stadt L.A. ist nicht heilig, es ist Hollywood. Hollywood. Ist unheiliger Wood. Hollywood ist wie Holy in Englisch. Dort gibt es nichts Heiliges. Das ist, wie die Welt heute ist, unheilig. Aber wir müssen genau das Gegenteil sein. Speziell in der Priesterschaft. Die Heiligkeit ist so wichtig. Lasst uns mal, wir sind ja jetzt in Malachi, aber lasst uns mal zu dem davor gehen, in Sacharja. Am Ende von Sacharja, Jerusalem und Juda, Bruder Sam, les mal Vers 20. An jenem Tag wird er auf den Schellen der Pferde stehen, heilig dem Herrn. Und die Kochtöpfe im Haus des Herrn werden sein wie die Opferschalen vor dem Altar. Es heißt ja, heilig dem Herrn. Es geht hier um Juda und Jerusalem sollen heilig sein dem Herrn. Wo ist der Vers hier mit Juda? 21, danach. Jerusalem und Juda dem Herrn der Herrschern heilig sein. Unglücklicherweise, es ist an diesem Tag, aber was ist heute? Wie ist es heute? Warte nicht bis auf diesen Tag, weil dann wirst du vielleicht nicht dort sein. Was ist mit jetzt? Was ist mit heute? Die Priesterschaft heute soll heilig, heilig für Gott. Wie gestern in allen Diensten für Gott müssen wir vielleicht denken, wir müssen nicht heilig sein. Es gibt so viele Priester und Pastoren und ja, sie sind nicht sehr heilig. Und wir haben das alle schon erfahren. Ich muss gar nicht darüber reden, weil am Ende, es war so unheilig. Und wer immer Heiligkeit haben wollte, wurde da rausgeworfen. Denkst du, das hat Gott wohlgefallen? Nein, definitiv nicht. Aber heute, das Anliegen des Herrn ist heute, dass wir die Priesterschaft üben, einüben. Und wisst ihr, für alle Arten von Dienst geht es nicht darum, die Heiligkeit zu üben. Das heißt nicht, dass ihr in anderen Diensten nicht heilig sein müsst. Nein, das Gemeindeleben muss heilig sein. Die Gemeinde Gottes muss heilig, eine herrliche und heilige Gemeinde ohne Flecken. Das ist die Art der Gemeinde, die Gott heute möchte. Ich habe schon vielen unseren Brüdern und Schwestern in den letzten 10 Jahren gesagt, unsere Vision ist nicht Christus und die Gemeinde, sondern Christus und die herrliche Gemeinde. Wie können wir jetzt herrlich sein ohne Heiligkeit? Dann sind wir voller Flecken. Das ist unmöglich. Deshalb müssen wir heute so klar sehen, Christus und seine herrliche, heilige Gemeinde. Nicht irgendeine Gemeinde. Es gibt so viele Gemeinden heute und du hast die Wahl. Aber jetzt, in Bezug auf die Priesterschaft, und vielleicht sollte ich euch das vorlesen, in Kapitel 1. Hey Jesus. Der Herr hat der Priesterschaft gesagt, ihr habt meinen Namen nichtig verächtlich gemacht. Sie fragen, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Sie verstehen das gar nicht. Fragen, was? Herr, du sagst, wir haben deinen Namen verächtlich? Jeden Sonntag kommen wir zusammen und wir ehren doch deinen Namen hier. Aber nur am Sonntag. Und ich bezweifle auch am Sonntag, weil ihr tut es aus einer Routine. Oh, Sonntag, ich muss zur Gemeinde gehen, zur Kirche. Was ist mit Montag bis Sonntag? Was ist nach der Sonntagsversammlung? Was machst du dann? Gehst zum Theater. Du tust so viele Dinge, die Gott nicht wohlgefallen. Und ich weiß nicht, was wir alle anschauen. Welche Aktivitäten wir tun. Aber glaubt ihr, ihr könnt Gott zum Narren halten? Das ist, was Gott sagt hier. Sie loben mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Glaubst du, Gott weiß das nicht? Glaubst du, du kannst ihn zum Narren halten? Und sie fragen dann hier, ja, wie? Wie haben wir deinen Namen verunreinigt, verächtlich gemacht? Und dann sagt er, ihr habt Verunreinigtes auf meinem Altar gebracht. Dann fragen sie, womit haben wir dich verunreinigt? Dann sagt er, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Das zeigt hier in ihrem Herzen, verachten sie die Versammlung. Eine Stunde, eineinhalb, ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr. Ach, wann ist vorbei? Viele Menschen tun das. 2 Stunden Versammlung, ui. 2 Stunden, oh, so lange. Was ist das? Das ist Verachtung des Tisches des Herrn. Du weißt am Schluss nicht mal, was du da isst. Woran nimmst du teil? Lies nochmal.
1. Korinther, Kapitel 11. Der Herr war sehr ärgerlich über die Gemeinde in Korinth. Weil wenn sie zu diesem Tisch des Herrn kamen, war ihnen gar nicht bewusst, was sie da essen. Und sie haben es vermischt mit einem gemeinsamen Essen. Der Tisch des Herrn und das gemeinsame Essen. Und der Herr sagt, ihr isst und trinkt zu eurem eigenen Gericht. Das ist hier Gericht. Und der Herr hat sie gerichtet. Und viele von ihnen sind krank gewesen in der Gemeinde. Sogar gestorben, manche. Lest mal Kapitel 11 von 1. Korinther. Es wäre besser gewesen, wenn jemand die Türe verschließt, damit ihr nicht mehr den Tisch des Herrn habt. Es ist besser, die Türe zu schließen, als den Weg zu nehmen, den sie hatten dort. Wir müssen wissen, wir haben es zu tun mit dem lebendigen, großen Gott. Und dann Vers 8. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nicht böse? Wenn du liest 3. Mose und 4. und 5. Mose, Gott fordert, dass jedes Opfer, das ihm gebracht wird, perfekt ist. Bring nicht ein Lamm, da wo ein Ohr fehlt, ein Fuß fehlt, ein krankes Tier, was du nicht mehr essen würdest. Dann kannst du es dem Herrn opfern. Tu das nicht. Nein, tu das nicht. Der Herr sagt, wenn du hier das Blinde bringst, das Minderwertige mit einem Auge, das Defekt, ist das nicht böse? In Gottes Augen, das ist das Böse. Weil dieses Tieropfer ist ein Bild auf Christus. Christus ist perfekt, ein Lamm ohne Fehler. In ihm ist keine Sünde. Er ist perfekt. Unser Herr ist perfekt. Ja. Wie kannst du dann etwas, was nicht perfekt ist, Gott bringen? Gott wird das nicht akzeptieren. Er ist Gott. Und wenn du das Lahme bringst, das Kranke, ist das nicht böse? Bring es doch deinem Statthalter. Der Herr spricht hier unsere Sprache. Jeder, der es liest, der versteht es. Wird er dich wohlgefällig an dir haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr, der Herrscher. Und dann wollt ihr, dass Gott euch gnädig seid. Aber kein Wunder. Oftmals, wenn wir Gott fragen, etwas zu tun für uns, beten, Gott sagt Nein zu dir. Wie kann Gott uns gnädig sein, während sowas getan wird? Mit euren Händen steht hier. Was hat der Herr gesagt, als er auf dieser Erde war? Er hat gesagt, dass er weiß, der Vater hört jedes Gebet. Warum? Weil er immer den Willen des Vaters tut. Das, was ihm wohlgefällig ist. Du tust immer was, wenn du immer was tust, ja, was ihm nicht gefällt. Und auf einmal brauchst du ihn und sagst, oh Herr, hilf mir und tu das für mich. Der Herr wird sagen, was hast du nochmal gesagt? Wie kommt, dass ich dir so oft gesagt habe, dass du Dinge nicht tun sollst und du hast nicht mal zugehört? Jetzt willst du was, jetzt kommst du zu mir. Wird er gnädig dich anschauen? Wird er dich wohlgefallen an dir haben, sagt der Herr. Freundlich beachten. Und Vers 10 sagt, es soll doch lieber jemand gleich die Türen des Tempels schließen. Die Türe abschließen. Damit ihr nicht vergeblich ein Feuer anzündet. Weil alles, was ihr hier tut, bevor Gott, ist dann umsonst vergeblich, weil Gott es nicht akzeptieren wird. Ja. Wenn du verlobt bist mit jemand, gib ihr nicht einen russischen Diamant, einen Kristall, einen Fake-Kristall. Wenn du das tust, dann könnte sich die Verlobung auflösen. Du musst auch Gott das geben, was ihm entspricht, gebührt. Bring nicht irgendwas am letzten Augenblick. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, sagt der Herr. Kein Wohlgefallen an euch. Gott hat Wohlgefallen nur an seinem geliebten Sohn. Wenn du irgendwas anders bringst, wird er sich nicht freuen. Er hat öfter gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. So, wenn du ein Opfer bringst zu Gott dem Vater, wenn du irgendwas anderes bringst, er wird kein Wohlgefallen daran haben. Keine Freude. Du musst wissen, was er mag. Was er will. Ich werde auch nicht ein Opfer von euren Händen annehmen. Es gefallen mir nicht. Das Ende von Vers 10 ist das. Wir haben jetzt hier über 4 Jahre über die Priesterschaft geredet und sie geübt. Über 5 Jahre. Ist es einfach? Und ich halte auch oft zurück, um nicht zu Worte zu sagen, die zu stark sind, damit ihr nicht irgendwo aufhört. Aber heute ist die Zeit zu verstehen, was Gott wirklich von uns fordert. Ja? Gott sagt sehr klar, ich werde auch nicht von eurer Hand dieses Opfer nehmen. In Deutsch sagt, es gefällt mir nicht. Wie wir vorhin gesungen haben im Lied, möge der Geist uns täglich trainieren, die Opfer zuzubereiten. Ihr müsst es vorbereiten, die Zubereitung braucht es. Selbst
wenn du Hund, ich benutze immer den Hund als Beispiel. Wenn du denkst, der Hund, Mercedes, wird irgendwas essen, du schmeißt einfach ein bisschen Chili dahin und er denkst, das ist er. Wird der Hund das essen? Er riecht dein leckeres, gutes Essen. Selbst der Hund Mercedes weiß, was gut ist. Und wir bringen hier ein offenes Opfer zu Gott. Glaubt ihr, er weiß nicht, was? Vers 11 sagt, denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall soll meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben. Und das sind natürlich prophetische Worte Gottes, dass in Zeit des tausendjährigen Reichs alle Nationen müssen ein reines Opfer nach Jerusalem bringen. Sie werden kommen müssen. Aber heute ist es auch wir als die Priester in seinem Haus, in seiner Gemeinde, in dem Tempel, sollen wir die Ersten sein, die so ein reines Opfer unserem Gott und Vater bringen. Das ist ein Privileg. Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk Gottes für uns als Priester, um Christus auch dazu noch zu gewinnen. Denke nicht, oh, ich muss schon wieder was bringen. Oh, es ist so anstrengend. Oh, heute ist schon wieder Tag des Herrn und ich muss schon wieder was bringen. Wenn das deine Einstellung ist, dann bring einfach gar nichts. Komm einfach nur. Du musst nicht, Gott wird dich hier nicht schieben. Gott wird niemand zwingen. Du bringst eine Gabe, weil du deinen Vater liebst, deinen himmlischen Vater. Er hat so viel für dich getan. Richtig? Er hat uns gerettet. Er hat uns wiederhergestellt. Er hat den Heiligen Geist in dein Inneres gegeben. Wir waren wie Jakob. Wir waren nicht gut. Aber der Herr will uns umwandeln in sein Israel. Wenn wir unsere Vergangenheit anschauen, so vieles, so viele von Gottes Volk, wir waren alle in Sünde geboren. Oftmals frage ich den Herrn, Herr, wer bin ich, dass du mich gerettet hast, auserwählt hast, für mich gestorben bist? Bist du so kostbar? Ja, in den Augen Gottes bist du sehr kostbar. Das ist, warum er auch sagt, Jakob habe ich geliebt. Jakob würde sagen, Herr, hast du mich wirklich geliebt? Ich bin doch ein Fersenhalter. Ich dachte, ich wäre so klug, aber anyway, ihr müsst sehen, dass wenn der Herr sagt, mein Name soll groß gemacht werden unter den Heidenvölkern, aber ihr habt es verunreinigt. Vers 12. Ihr habt es entheiligt. Wie können die Welt eigentlich an Jesus Christus glauben, wenn wir so lieben wie sie? Wir haben keinen Unterschied. Sie tun das und wir tun dasselbe. Sie lieben das zu tun und wir lieben genau das Gleiche zu tun. Sie sind weltlich und wir sind genauso weltlich. Warum sollen sie dann überhaupt an den Herrn glauben? Die Gemeinde muss ein goldener Leuchter sein, scheinend in der Finsternis. Aber wenn wir nicht scheinen, dann sind wir einfach nur Gläubiger Und wir sind gerettet, aber wir kümmern uns nicht, was die anderen machen. Wenn wir die gleichen sind wie sie, warum sollen sie an unseren Gott glauben? Wenn es keinen Unterschied gibt. Ihr aber habt ihn entheiligt. Den Namen entheiligt. Indem ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verunreinigt. Wer hat diese unreinigen Sachen gebracht? Hat Gott die Speise hier gebracht? Verunreinigte Speise auf den Tisch für euch? Der das gebracht hat, hat gesagt, die es gebracht haben, sagen, es ist verunreinigt. Macht das Sinn? Fragt euch selber. Macht das Sinn? Das ist wie wir sind, die Priester. Priester sind gefallen. Warum? Weil sie dieses Essen gebracht haben an den Tisch, dieses verunreinigte Essen. Und dann sagt er im Vers 13, sie sagen, siehe, es ist der Mühe wert und ihr verachtet ihn. Stimmt. Wie der Hund verachtet. Sie verachten. Wie ist es für euch? Ist es der Mühe wert? Ist es euch Mühe, dass ihr vorbereitet etwas zum Herrn bringt? Ihr geht zur Arbeit. Ich hoffe auch, dass ihr vorbereitet seid. Wenn ihr denkt, es ist so mühsam, dann werdet ihr euren Job verlieren. Wenn ihr sagt, hey Boss, es ist mir zu schwer. Dann wird dein Boss fragen, was? Was sagst du da? In deinem Büro, wenn die Mitarbeiter kommen und sagen, es ist so mühsam, ich kann das nicht tun. Was kannst du dann sagen? Ihr könnt nach Hause gehen. Geht. Ja. Seid fertig. Lass mich uns alle gemeinsam hier fragen, inklusive mir. Seid ihr es müde, dem Herrn eine Opfer vorzubereiten? Ist es mühsam? Ist es bedrückend? Oh Mann, ich muss wieder zum Fest. Ich muss Verse vorbereiten. Ich muss zum Wort kommen. Oh, es ist so mühsam. Mögen die leitenden Brüder das machen. Hey, jeder von euch ist ein Leitender. Die Verantwortlichen. Ihr seid verantwortlich. Wer bringt Essen? Das ist eure. Oh, was für eine Mühe. Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Herrscher, und ihr bringt geraubtes, gestohlenes Opfer. Könnt ihr das vorstellen? Meine Güte, das kann man nicht glauben. Das Lahme und das Kranke bringen sie als Opfergabe. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr. Vers 13. Deshalb denke ich in dieser Zeit, ich hoffe, dass ihr alle dieses Wort nehmen könnt und nicht dadurch beleidigt seid. Ich sehe euer Bild nicht, aber ihr seid da im Zoom. Könnt ihr dieses Wort annehmen? Das ist meine Frage. Frage des Herrn zu uns. Können wir so ein Wort empfangen? Seid ihr bereit? Der Herr sagt, soll ich das von eurer Hand annehmen? Spricht der Herr, nein, verflucht sei der Betrüger. Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat, ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein verdorbenes opfert. Ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscher, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Das ist hier die Furcht, eine göttliche Furcht, die Furcht des Herrn. Ich will euch nicht erschrecken hier, aber erinnert euch an Apostelgeschichte, ganz am Anfang, wenn die alles gebracht haben, verkauft und zur Gemeinde gebracht und vor die Apostel gelegt, da war ein Ehepaar, Ananias und Sapphira. Die hatten auch einige Grundstücke, haben verkauft und haben dann einen Teil für sich beiseite getan. Und dann haben sie es vor Petrus gebracht. Und er sagt, das ist alles, was wir haben. Wir haben alles hier für euch gebracht. Die dachten, sie tun Petrus betrügen. Aber sie haben den Heiligen Geist betrogen. Und sie haben den Heiligen Geist getäuschen wollen. Und Ananias, er hat ihn gefragt, warum belügst du den Heiligen Geist? Nicht gefragt, warum lügst du mich? Wenn du Petrus anlügst, das ist nicht ein großes Problem. Ja? Sie nennen ihn Heiliger Petrus, aber er ist einfach Petrus, okay? Aber er sagt, warum habt ihr den Heiligen Geist betrogen? Das Grundstück gehört euch und ihr könnt abgeben, was immer ihr wollt und ihr könnt auch behalten, was immer ihr wollt. Ihr müsst nicht alles Gott geben, aber warum musst du lügen? Das ist töricht, sehr, sehr töricht, weil Gott weiß alles. Du kannst nichts vor Gott verbergen. Ihr wisst, was passiert ist. Er ist tot, umgefallen. Später kam seine Frau. Und sie hat genau das Gleiche gemacht. Beide von ihnen mussten hinausgetragen werden. Es ist nicht, dass du nicht alles gegeben hast. Nein, du gibst, was immer du geben möchtest zum Herrn. Wirklich. Aber betrüge ihn nicht. Du kannst nicht Gott täuschen. Du willst Gott täuschen? Nicht mit ihm. Mach das nicht mit ihm. Wir müssen ihm die Ehre geben. Er ist Gott. Er ist der allmächtige Gott. Alles gehört ihm. Er hat es erschaffen. Nichts ist vor seinen Augen versteckt. Er ist der Gott, der die Zukunft kennt und die Vergangenheit und alles kennt. Es ist der Gott, der die Herzen erforscht. Deshalb, Kapitel 1 hört hier auf in Malachi, dass es ein Fluch, verflucht sei der Betrüger, sagt der Herr der Herrscher. Denn ich bin ein großer König. Er ist ein großer König. Gib ihm die Ehre. Er ist Gott. Er ist Gott. Und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Wie viel mehr soll sein Name unter uns, die wir den Herrn kennen, gefürchtet sein? Weißt du, heute die Nationen, sie fürchten Gott nicht. Und in gewisser Weise kann ich sie nicht verurteilen, weil sie kennen ihn nicht, sie glauben nicht mal an seine Existenz. Aber wir, Ihr kennt Gott, ihr kennt ihn. Deswegen sagt er, wo ist meine Ehre im Anfang? Ja, auf den Herrn, jetzt kommen wir zu Kapitel 2. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance durchzukommen. Und nun, ihr meine Leute, sagt ihr das? Oh, alle Gläubigen, ihr alle Gläubigen, ihr Christen. Oh, Brüder und Schwestern. Und nun, meine Söhne und meine Kinder, sagt er hier das? Er sagt, und nun, ihr Priester. Ein Priester zu sein, ist was wirklich Wunderbares. Denke ich, okay, ich habe Angst, ich will kein Priester werden. Nein, du bist ein Priester. Und das ist die wunderbare Gabe Gottes. Gib da nicht auf. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Es gilt euch. Dieses Gebot ist für die Priester. Wenn ihr nicht zuhören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen die Ehre zu geben. Wie gibst du die Ehre? Das ist ziemlich klar in Kapitel 1. Dieses Schlimme zu tun, ist nicht Ehre zu geben, sondern Schande seinem Namen geben. Warum lachen so viele Leute heute über die Christen? Weil wir verhalten uns nicht wie Menschen, die Gott kennen. Wir drücken nicht Gottes Herrlichkeit aus. Könnt ihr euch mal vorstellen, wenn alle Christen die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck bringen, die ganze Welt wäre heute gerettet. Aber heute bringen wir Schande, dass wir sogar uns schämen, Christen zu sein. Er sagt hier, wenn ihr nicht hören wollt und euch nicht zu Herzen nehmen wird, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscher, so schleudere ich den Fluch gegen euch. Sogar ich verfluche euren Segensspruch. Wie ist das? Und er sagt, ich habe sie auch schon verflucht. Das ist nicht gut. Glaubst du, Gott wird das nicht tun? Oh ja, er ist Gott. Wie der Herr sagt in Matthäus 23 zu den Pharisäern. Wow, wehe euch. Nicht, ihr seid gesegnet, gesegnet. Nein, er sagt, wehe euch. Was bevorzugst du? Wehe oder Segen? Natürlich, wir mögen alle den Segen. Also verhalte dich gut wie ein Priester. Gib Ehre seinem Namen. Ich werde Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche und ich habe euch auch schon verflucht. Ich sollte euch hier liebe Priester nennen, liebe Geschwister. Aber ich habe das leider gesehen. Segen, der sich in Fluch umwandelt. In den ersten Jahren war es wunderbar. Aber als sich die Dinge gewandelt haben, hat sich alles in einen Fluch verwandelt. Ich möchte das eigentlich nicht gern sagen, aber ich habe es so gesehen. Wenn du das Segen verlässt, du tust Dinge, die den Herrn beleidigen. Erwarte nicht, dass er weiter Segen gibt. Die Segen, die du in der Vergangenheit hattest, werden sich sogar in Fluch umwandeln. was voller Leben ist, voller Wahrheit in der Vergangenheit. Und jetzt, heute, wenn wir den Herrn verlassen haben und ihm nicht achten, was er tut, wir folgen nicht dem Lamm, wohin es geht, dann siehst du, es wandelt sich sogar in einen Fluch. Denke nicht, ich mache hier einen Witz. Ich habe das gesehen. Er sagt natürlich nicht, du fällst tot um, aber deine geistliche Kondition geht bergunter. Du wirst tot sein wie Sardes. Er sagt zu Sardes, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Geistlich tot. Fast keine Erfahrung mehr. Du kannst sehen, Leute, die lebendig sind und die Wahrheit kennen, die sehen den Unterschied. Die kleine Armee, die Kinder gehen gerade raus. Möge der Herr sie segnen in der Kinderversammlung. So, die Zukunft. Herr, segne die Kinder. Amen. Aber die Priester sollen keine Kinder sein. Die Priester müssen reif im Leben werden. Umgewandelt in sein wunderbares Bild. Ihr könnt das sehen, weil der Herr so spricht. Ihr seht, was der Herr hier spricht. Der Herr hat sehr menschlich, weil er spricht ja wieder so, dass wir es verstehen können. Siehe, ich schelte eure Saat. Die Saat ist hier auch wie Nachkommen. Das Wort Saat, im Outline habe ich deshalb geschrieben, in Römer 5b2, Gott wird die Saat schelten, weil im Englischen ist es die Nachkommenschaft, aber es ist hier, die Saat wird nicht wachsen. Was passiert, wenn diese Saat nicht wächst? Hast du immer noch gute Früchte zum Essen? Die gute Pflaumen, Mangos, die ganzen Früchte, wenn die Saat nicht kommt. Honig, Melone und andere Melonen. So viel, was wir genießen können, aber wenn der Herr die Saat schilt, was passiert? Was passiert mit den ganzen Feldern, Weizen, Gerste? Du arbeitest hart und nichts wächst. Das ist eins, der Same, die Saat. New King James sagt, ich werde eure Nachkommen. Schelten. Das zeigt, die junge Generation, die schaut immer auf die ältere Generation. Ja? Wenn die nächste Generation den Segen haben soll, sogar bis hin in die dritte und vierte Generation soll der Segen gehen. Wenn er sagt, okay, ich schelte die Nachkommenschaft, ist auch ein Teil der Same, der Saat. Okay, es heißt aber auch in der Übersetzung, ich nehme euch die Schulter weg. Die Schulter. Und die Schulter ist für die Stärke und die Brust ist für die Liebe. Denn die Schulter und die Stärke kriegen die Priester. Die Liebe und die Stärke, geistlich gesehen vom Herrn, ist ein Teil, der Teil, den die Priester bekommen. Ja. Liebst du das nicht? Das ist der beste Teil. Aber du wirst das beste Teil verlieren. Ich lache immer mit meinen Kindern, wenn sie essen. Also ich meine mit meinen Enkelkindern. Das beste Teil. Barbecue-Bun. Das Brötchen. Ich gebe euch das beste Teil und nehme das Papier unten weg von dem und sage, ich gebe euch das Beste. Und jetzt machen sie das Gleiche mit mir. Sie nehmen das Brötchen und geben mir das Papier und sagen, hier willst du den besten Teil. Wenn der Herr den besten Teil wegnimmt, was hast du? Was hast du noch? Und nicht nur das, sondern im Fest, wenn die Opfer gebracht wurden und sie geschlacht haben, die Schafe und so geschlachtet haben, alle Arten von Opfer, dann gibt es viele, viele gibt es viele Abfälle, sogar Mist. Aber was macht er? Er sagt, ich werde diesen Kot, diese Abfälle in euer Gesicht streuen. Den Mist. Du denkst, sowas würde der Herr nicht tun. Würdest du sowas tun? Ich denke, wir trauen uns nicht, so etwas zu tun. Den Mist, den Kot ins Angesicht zu werfen. Wenn ich dich einlade zum Essen und dann kommt der Kot und ich werf's dir ins Angesicht. Das hört sich nicht sehr höflich an. Und er sagt dir, ich werde. In Englisch heißt es, und ihr werdet mit dem Kot eurer Feste weggeworfen werden. Hier heißt es weggetragen. Und ihr denkt, das tut der Herr nicht. Wenn der Herr zurückkommt und wir nicht Teil sind, der Erstlinge, wo wird der Herr dich hinbringen? Ich sag nichts hier, aber der Herr wird dich irgendwo lagern, wo der Mist weggebracht wird. Und dort wird heulen und Zähneknirschen sein, sagt das Wort. Deswegen brauchen wir eine göttliche Furcht in unserem Herzen. Hab nicht einfach irgendeine Meinung und tu irgendwas, was du magst. Nein, vor Gott müssen wir unseren wunderbaren, großen Gott respektieren. Und dann wird es was sein? Das Ergebnis, ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe. Dieses Gebot, damit mein Bund mit Levi bestehe. Gott hat im Herzen diesen Bund mit Levi, mit der Priesterschaft. Sonst wird nämlich diese ganze Priesterschaft verschwinden. Weggeworfen wird, weggeworfen, wo der Kot hingeht, der Misthaufen. Das ist ernsthaft. Dieses Wort zeigt uns, wie ernsthaft diese Sache ist. Wie wichtig und wie heilig es ist, wenn Gott geht es um die Priesterschaft. Und wenn wir das lesen und nicht verstehen, dann kann ich euch nicht mehr helfen. Gott kann uns nicht mehr helfen. Ich glaube, dieses Wort hier, was gesprochen wird, ist stark genug, damit wir es ernst nehmen. Es sei denn, ihr denkt, Gott macht hier Witze mit euch. Er macht keine Witze. Und ich weiß, dass Leute runtergucken und niederschauen auf die Priesterschaft und denken, hey, sowas brauchen wir nicht. Aber hey, wir zwinge niemand, die Priesterschaft zu tun. Ich habe den Heiligen oft gesagt, hey, ihr sollt niemand zwingen. Und seid nicht gegen die, welche keine Opfer bringen möchten. Weil wir bringen die Opfer für unseren Gott. Jeder ist frei, jeder hat die Entscheidung. Eine Gabe, eine Opfer Gott zu bringen. Sei nicht dagegen. Und wir wollen auch nicht irgendwie einteilen in die, die Opfer bringen und die, die nicht Opfer bringen. Wir spalten nicht. Spalten in die, die geimpft sind oder die, die nicht geimpft sind. Egal was, wir spalten nicht. Sondern wir sollen lernen, ja, das dem Herrn zu bringen, was nach seinem Herzen ist. Macht keinen Unterschied. Warum hast du kein Opfer heute gebracht? Bitte tu das nicht. Eine Person bringt zum Vater und nicht zu dir. Wenn es zu dir wäre, dann kannst du sagen, okay, hey, warum hast du mir nichts mitgebracht? Aber wir bringen es Gott. Unser Gott hat so ein großes Herz. Nicht jeder, aber die Priester, wenn du als Priester üben willst, dann bringst du es Gott. Nach dem, was du bringen möchtest, weil es ist ein freiwilliger Akt für unseren Gott, Vater. Und hier das Wunderbare ist, ich habe ein Bund mit Levi. Ein Bund ist ein Bund. Du kannst sein, du übertrittst ihn und brichst ihn, aber Gott wird das nicht tun. Gott hält seinen Bund. Stell dir vor, Gott würde seinen Bund, den neuen Bund, nicht halten. Und du beleidigst ihn und er sagt, okay, ich nehme den Bund zurück. Der Vertrag ist nicht mehr gültig. Das wäre nicht gut. Nein, Gott wird das niemals tun. Er wird niemals seinen Vertrag, seinen Bund mit uns zurücknehmen. Das ist wunderbar. Das zeigt, wie groß unser Gott ist. Mein Bund ist ein Bund des Friedens, sagt der Herr. Leben und Friede. Es geht nicht darum, du hast mir das zu tun und das bringen und du musst immer machen, was ich dir sage. Nein. Dieser Bund in Vers 5 geht um Leben und Frieden. Was ist Leben? Mein Bund mit ihm war Leben. Wenn ich Rebecca angucke, ich kann sie nicht mit mir vergleichen. Rebecca, wie alt bist du? 9, fast 9. Und ich bin fast 90. Nein, okay, so weit bin ich auch noch nicht. Aber es gibt trotzdem einen großen Unterschied. Und es ist eine Sache des Lebens. Ich kann nicht von Rebecca verlangen, was Gott von mir verlangt. Weil es ist eine Sache des Lebens. Wenn mein Standard der sein muss, den ich habe, dann gibt es keinen Frieden zwischen Rebecca und mir. Sicherlich nicht. Kein Frieden. Im Gemeindeleben, es geht wirklich um Leben und um Friede. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt versteht hier oder auch nicht. Aber in den vielen Jahren im Gemeindeleben verstehe ich, was Leben ist. Ich kann nicht von anderen einfordern, wenn sie das Leben nicht haben. Wenn sie da nicht gewachsen sind in diesem Teil. Ja? Ich kann nicht Leben fordern. Ich kann nicht Dinge fordern, weil es geht um Leben. Und um Frieden. Wenn es keinen Frieden gibt, dann können wir wirklich es vergessen ohne Frieden. Und das ist wunderbarer Bund mit Leben und mit Frieden. So, was immer wir tun, vor allem im Gemeindeleben, wir brauchen diesen Vertrag mit Leben und Friede. Speziell wenn wir zu Levi gehören, weil wir sind die priesterliche, vom priesterlichen Stamm, dann müssen wir achten auf Leben und Frieden. Wenn wir diese zwei Dinge nicht haben, können wir es vergessen mit der Priesterschaft. Das wird nicht funktionieren. Es ist eine Sache des Lebens und des Friedens. Und ich gebe ihnen Leben. Zu wem? Zu Levi, dass er mich fürchte. Und er wirklich, er fürchtete mich. Und er fürchtete mich und er hatte Ehrfurcht. Hatte ist nicht so gut. Er hat, wäre besser. Er hatte Ehrfurcht, das meint, er hat diesen Bund schon gelassen hinter sich. Er hat sich verändert. Nicht zum Besseren, aber zum Schlechteren. Wenn du dich verändern möchtest, ändere dich zum Besseren und nicht zum Schlechteren. Transformiert in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So müssen wir uns ändern, zum Besseren. Wenn du einen Job ändern willst, ändere es zu einem besseren Job. Jeder möchte das. Wenn du deinen Job wechselst, dann weil es besser werden soll. Wechsel doch nicht, dass du zum Müllabfuhr zurückkommst. Im Geistlichen wollen wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Von gut zu besser. Von besser zum Besten. Amen. Lasst uns jetzt den Bund hier angucken. Mit Levi. Bevor wir das tun. Dieser Bund mit Levi ist ein sehr spezieller Bund. Nicht wie Mose mit allen. Mit dem ganzen Volk. Mit Mose war es sehr allgemein. Der alte Bund hat er gemacht mit seinem Volk im Ganzen. Aber hier hat Gott einen Bund mit dem Stamm Levi gemacht, weil sie auf seiner Seite standen. So sei nicht einfach nur unter dem Volk Gottes in einer allgemeinen Weise. Sie haben nämlich auch das goldene Kalb angebetet. Du folgst einfach der Masse, was sie tun. Nein, das ist nicht gut. Levi war der Stamm, der entgegengestanden ist auf Gottes Seite, wenn das ganze Volk, als Mose auf dem Berg war, Berg Sinai, sie haben nicht mal 40 Tage warten können und sie haben sich dieses goldene Kalb gebaut und angebetet. Und sie haben sogar ihre Götzen ausgepackt von Ägypten. Glaubt ihr, Gott hat nicht gewusst? Gott hat ihnen gesagt, in den 40 Jahren habt ihr mir gedient. Ihr habt mitgetragen eure Moloch und eure anderen Idole habt ihr mitgetragen, eure Götzen. Glaubt ihr, ich habe das nicht gewusst, fragt Gott. Aber Gott hat das toleriert, in dem Sinn, dass er gehofft hat, dass sie es ablegen, dass sie sich ändern, aber sie haben sich nicht geändert. Deshalb hat Gott einen besonderen Vertrag gemacht, einen besonderen Bund mit Levi. Weil eigentlich sollte das ganze Volk Königreich von Priestern sein. Das wäre wunderbar. Aber nun von den 12 Stämmen wurde es reduziert auf einen Stamm. Welchen Stamm möchtest du gern sein? Einer von den 11? Oder möchtest du stehen auf der Seite von Mose, das heißt auf der Seite von Gott, und getrennt zu werden von was immer passt auf der anderen Seite? Deswegen hat Gott einen speziellen Bund mit Levi gemacht. Ist das nicht wunderbar? Ein wunderbarer Bund. Aber es ist eins von 12. Einer von 12 Stämmen. Das ist nicht sehr viel. Die Mehrheit wollten es nicht. Willst du? Oder möchtest du Gott dienen, aber in einer allgemeinen Weise? Wir haben die Wahl. Wir haben immer die Wahl. Aber du musst wissen, was sind die Wahl? Weil wenn du nicht weißt, was die Wahl ist, dann hast du keine. Aber du musst wissen, Gott hat hier eine Wahl gegeben. Und wenn du es selber liest, in Römer 6, und lest es auch in 3. Mose 31, werdet ihr sehen, diese Anforderung an die Priester ist eine sehr heilige Anforderung. Er sagt, tut dies und das, weil ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ich bin heilig. Gott ist ein heiliger Gott und die Priesterschaft muss auch heilig sein. Ihr müsst der Heiligkeit nachjagen, wie Hebräer sagt. Bist du so eine Person, die nachjagt der Heiligkeit? Was, wenn du merkst, dass gewisse Dinge in deinem täglichen Leben sind nicht heilig? Was tust du dann? So, oh Herr, mach mich heilig. Aber du machst gar nichts. Du kooperierst nicht mit Gott. Du verurteilst nicht die Dinge in deinem Leben, die nicht heilig sind. Du sitzt einfach da und sagst, Herr, mach mich doch heilig. Und der Herr wird dich fragen, wie ist es denn mit deiner Mitarbeit? Du musst der Heiligkeit nachjagen, ohne welche niemand Gott sehen wird. Selig sind die reinen Herzens, denn sie werden Gott sehen. Weil wenn du nicht reines Herzens bist und Gott siehst, du wirst es nicht mal überleben. Wie die Sonne, ja? Du kannst nicht direkt in die Sonne gucken. Wenn du das tust, das blendet dich. Ja, kannst blind werden. Ist gar nicht lang, wenn du länger in die Sonne guckst, das ist nicht gut. Und Gott ist noch viel heller. Heilig. Probier es nicht. Probier das nicht. Das ist nicht gut für dich. Ich kann mich erinnern, als ich klein war und wir wollten die Solar Eclipse, also diese Sonnenfinsternis sehen. Wir mussten uns was vors Auge halten vom Kamerafilm, um hochzugucken, wie die Sonnenfinsternis kam. Heiligkeit ist sehr, sehr wichtig. Deshalb heißt es, dass Gott im Allerheiligsten wohnt, im Heiligtum. Die Priesterschaft hat wirklich damit zu tun, heilig zu sein. Wenn du nicht dich heiligen möchtest, was kann ich dann sagen? Was soll ich sagen? Ich kann nur sagen, Heiligkeit ist wirklich eine starke Voraussetzung für die Priesterschaft. Das ist alles, was ich euch sagen kann. Lasst uns mal diesen Bund anschauen. Römer 5. Gott möchte ja mit seinen Leuten ein Königreich von Priestern haben. Und am Ende von Offenbarung, Kapitel 1, 5 und 6, wird es nochmal so klar geschrieben. Er hat uns gerettet von der Sünde. Er hat uns nicht nur gerettet. Er hat uns frei gemacht. Nicht nur gerettet, aber frei gemacht. Er hat die Kette der Sünde gebrochen und uns von den Sünden erlöst. Aber war das alles? Nein, Vers 6 heißt, Könige und Priester zu machen für seinen Gott. Das ist das Ziel. Dieses Ziel hat sich nie geändert. Vom Anfang an, als er sie geholt hat aus Ägypten, sein Volk. Das Ziel war, sie zu Königen und Priestern machen, zu seinem Schatz, seinem Eigentum. Was ist ein Schatz? Einfach ein paar Steine von der Straße? Irgendwelche Muscheln, die die Kinder finden am Strand? Oh, ich habe einen Schatz gefunden. Ein paar Muscheln vom Sand. Das ist der Schatz. Aber das ist nicht Gottes Schatz. Gottes Schatz ist reines Gold. Schaut euch Jerusalem an. Das Heilige, das neue Jerusalem ist eine Stadt voll Gold. Die Tore, Perlen. Der Herr sucht nach einer Perle mit hohem Preis. Und Edelsteine von aller Art. Die Mauer, die Fundamente sind gemacht von Edelstein. Und deshalb muss der Herr uns alle in so wunderbare Edelsteine umwandeln. Lob den Herrn. Was für einen Schatz hast denn du? Lehre, Bücher, viele Bücher. Ich gucke gerade, wie kann ich meine Bücher verbrennen? Weil ich habe zu viele Bücher und diese Bücher sind einfach für Dekoration. Besser, wenn die Bücherregale leer sind. Es ist nur für Show. Einen schönen Hintergrund zu haben. Zoom-Hintergrund, Bücherwand. Aber Gott möchte so einen Schatz haben, um dieses himmlische Jerusalem aufzubauen, dieses Königreich von Priestern. Und in Ewigkeit, in Offenbarung 22 heißt es, wir werden ihm dienen als Priester und wir werden sein Angesicht sehen. Dann, in dieser Zeit, kannst du wirklich von Angesicht zu Angesicht Gott sehen. Und wir haben gesehen, es ist ein Bund von Leben und Frieden. Und anstatt zu allen diesen 12 Stämmen geht es darum, dass es ein Bund ist mit Levi. Und der eigentliche Dienst ist für Aaron und seine Söhne. Und dann gibt es einen speziellen Punkt, Pinhas. Kennt ihr diesen Namen, Pinhas? Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber hier im Outline, ihr könnt es selber lesen. In dieser Situation, wo Bileam die Moabiter beraten hat, dass sie sich vermischen sollen mit Gottes Volk. Und Bileam wusste, Gott wird dann richten, seine eigenen Volke. Und dieses Gericht war groß. Und da war ein Mann. Der Moabiterin dort war. Und Pinhas hat ein Speer genommen. Ihr denkt vielleicht, oh, das ist schrecklich. Und ja, es war schrecklich. Aber dieser Action zeigt, dass Pinhas war 100% für Gottes Plan und er hat da sogar mit dem Speer durchstochen. Und was war das Ergebnis? Gottes Gericht hat aufgehört. Sonst wäre Gottes Zorn weitergegangen. Aber Pinhas hat es getan, nicht nur für Gott, sondern auch, dass Gottes Gericht aufhört. Weil sie gemerkt haben, die ganzen Stämme haben gegen Gott gesündigt. Wenn das so weitergegangen wäre, dann wäre Gottes Plan für seine heilige Nation dahin. Ihr müsst es verstehen, Gottes Plan verstehen. Sonst denkt ihr, oh, es ist so unbarmherzig, was er da tut mit dem Speer. Nein, es ist das große Bild. Was glaubt ihr, was passiert, wenn ihr alle die Kriminellen rauslässt aus den Gefängnissen? Denkt ihr, das ist gut, was heute Biden seine Agenda tut, dass man viele Gefangene wieder freisetzt? Ist das Gnade, wie sie sagen? Unsere Schwester Mercy wird sagen, nein, das ist kein Mercy, das ist keine Gnade. Barmherzigkeit. Nein, das hat nichts zu tun mit Barmherzigkeit. Das war Barmherzigkeit, was Pinhas da getan hat, um Gottes Gericht zu stoppen. Und was war sein Belohnung? Lest es. Es geht hier um die Priesterschaft. Zu ihm und zu seinen Nachkommen haben das bekommen. Das ist in Römisch 5b3. Wir können so viel lernen aus der Heiligen Schrift, was die heilige Priesterschaft beinhaltet. Und jetzt Punkt C. Priester sind Boten des Herrn, der Herrscher. Die Priester sind die Boten des Herrn, der Herrscher. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund. Ist das, was gesagt wird? Sagt er hier, Entertainment war in seinem Mund. Das Gesetz der Wahrheit. Sprich die Wahrheit. Auch wenn die Leute es nicht hören möchten, sprich, was können wir jetzt tun? Heute reden wir die Wahrheit. Wer redet die Wahrheit? CNN? Ein Nachrichtensender? Jemand sagt, CNN steht für Clinton News Network. Oder China News Network, wird in den USA gesagt. Alle die NBC, EBC, die ganzen großen Nachrichten in den USA, sie reden nicht die Wahrheit. Aber wenn du heute die Wahrheit redest, wirst du zensiert. Sogar hier, wenn man eine Mütze aufzieht von Trump, Make America Great Again, wirst du verprügelt. Das ist heute das Zeitalter, deshalb traut sich niemand, die Wahrheit zu reden. Wir leben wirklich in einer besonderen Zeit. Aber hast du Mut? Bist du voller Mut, die Wahrheit zu reden? Oder bist du ein Feigling? Wir reden nicht die Wahrheit, um gegen Leute zu kämpfen, die wir Recht behalten. Nein, wir reden die Wahrheit in der Liebe für die Leute. Wir wollen nicht streiten, aber die Wahrheit aus dem Wort Gottes, er sagt sogar, der Herr selber ist die Wahrheit. Neben ihm gibt es keine Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht der Präsident Trump oder dies oder das. Nein, der Herr Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. der Weg und das Leben. Er ist die Wahrheit. Das heißt hier, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund. Möge der Herr unsere Lippen reinigen. Rede nicht, weil du denkst, so ist es richtig. Nein, rede nur, wenn es Christus ist. Rede nicht, um Leute aufzuwühlen. Nein, das braucht es nicht. Sprich die Wahrheit in der Liebe. Das wird Frieden am Schluss hervorbringen. Obwohl, wenn wir selbst die Wahrheit reden, dann gibt es Argumentation und kein Frieden. Besser nichts zu sagen dann. Wir müssen unsere Lippen reinigen, wie in Jesaja Kapitel 6. Weil wir sind Menschen mit unreinen Lippen. Aber es heißt, Verkehrtheit wurde nicht auf seinen Lippen gefunden. Sprich nicht irgendwas, sondern was richtig ist. Gerechtigkeit und Frieden sind ein Paar. Sie gehören zusammen. Wahrheit und Gnade, Licht und Lieben, das sind immer Paare. Die kommen in der Bibel immer zusammen. Manchmal hast du das Licht, aber keine Liebe. Was ist dann das Ergebnis? Nicht gut. Licht ohne Liebe. Aber Liebe ohne Licht, was ist dann? Das gibt Korruption. Keine Gnade ohne Wahrheit. Deshalb, als der Herr Jesus kam, er war voller Gnade und voller Wahrheit. Gnade ohne Wahrheit ist keine gute Mischung. Ist keine Mischung sowieso. Dann Wahrheit ohne Gnade. Dann wird dein Brot sein wie ein Fels. Die Speise. Wir brauchen immer die Paare. Frieden, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit. In unserer Erfahrung, wenn wir die Wahrheit reden mit einem Hammer, die harte Wahrheit, wir brechen die Mauer durch. Aber du willst den Nagel reinhauen und haust die Mauer um. Das ist nicht gut. Er wandelte mit Gott in Frieden und Aufrichtigkeit. Unser täglicher Wandel ist wichtig in unserer Familie, mit unseren Kindern, Mann und Frau, unter den Brüdern und Schwestern, Wandel mit Gott in Frieden und Aufrichtigkeit. Englisch ist Gerechtigkeit. Wie Henoch. Henoch wandelte mit Gott. Wenn du selber einfach nur wandelst, vielleicht hast du recht, aber du bist todrichtig. Englisches Sprichwort todrichtig. Dann gibt es keinen Frieden und keine Aufrichtigkeit. Er brachte viele zur Umkehr von ihrer Missetat. Viele umzukehren von Missetat. Das ist gut. Und dann geht es weiter mit den Lippen der Priester sollen Erkenntnis bewahren. Sie sollen Erkenntnis bewahren. Das heißt, das Wort kennen. Nicht einfach irgendwas reden. Aber dann mit dem Wort musst du auch hören, was sagt die Salbung. Wenn Leute dich hören, dein Reden ist sehr wichtig. Rede nicht einfach locker daher. Speziell die Priester können nicht einfach locker reden. Lasst uns vielleicht hier stoppen. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Aber gibt es noch Fragen? Nein? Klar? Wenn ihr heimgeht, schaut nochmal hier über das Outline. Aber selbst ohne Outline, ihr könnt das alles hier lesen in Malachi, in Kapitel 2. Mein Bund war mit ihm. Und ich gab es ihm, weil er mich gefürchtet hat. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit. Viele brachte er zur Umkehr von ihrer Missetat, denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren. Und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscher. Okay? Amen. Lass uns ein bisschen beten. Amen. Fühlt euch frei zu beten.